Dankeschön. Ich höre das auch zu Hause. Das war sehr gut, der Applaus. Ich freue mich, hier sein zu dürfen. Ich habe schon, ich sage immer aus Spaß, ich glaube, ich habe schon öfter gesagt, immer wenn ich gerade euren Pastor sehe, ich stalke die beiden auf Facebook regelmäßig. Also eins ist ja wohl klar, ihr seid die poppigsten Pastoren, die ich kenne. Nur um diesen Dad-Joke gleich aus dem Weg zu kriegen. Ich bin immer sehr gesegnet durch eure Pastoren und durch das, was ich höre, durch das, was ich sehe auf Facebook, die Art, wie ihr Gemeinde lebt, wie ihr zusammenlebt, wie ihr Familie lebt, ist für mich ein sehr großer Segen. Und jedes Mal, wenn ich auf Facebook irgendwas Trümper aufblinken sehe, bin ich sofort am Klicken und Folgen. Und ich bin sehr gesegnet, genauso wie ihr das wahrscheinlich seid, von euren Pastoren. Und deswegen auch, ne, wenn ihr im Bereich Limburg seid, also ganz tolle Gemeinde, ihr seid super gut versorgt, hilft euch sogar auf die Bühne. Ihr habt ganz tolle Pastoren. Ich bin, wie gesagt, hier mit meiner Frau. Ich weiß nicht, ob euch aufgefallen ist, Prediger haben immer liebe Frauen. Ne? Sag mal, der Prediger wird vorgestellt mit seiner lieben Frau, die dabei ist. Hier ist auch anders wieder eine wunderbare Frau. Beides stimmt. Wir haben zwei Kinder. Joshua ist 11 und Marilina Sophia Joy ist, ja, das ist vier Namen. Sie hatte den ersten Namen ausgesucht und da durfte ich nicht mehr dran rütteln. Also habe ich gesagt, jetzt suche ich mir noch zwei dazu aus. Das war unser Kompromiss. Wir haben zwei Kinder, die wir sehr lieben und die uns sehr lieben. Eins davon ist voll in der Pubertät drin, das andere kommt gerade rein. Wir stehen einfach im Glauben, sie lieben uns. Nein, es sind ganz tolle Kinder. Ich habe schon, als du es vorhin erzählt hast, gerade bei meiner Tochter, ich habe zu meiner Tochter gesagt, ich kauf dir mal so ein, sie liebt Hoodies. Ich habe gesagt, ich kaufe dir einen, wo drauf steht, I'm rocking this puberty thing. Weil meine Tochter sehr früh, sehr weise und sehr schlau gelernt hat, umzugehen mit den Veränderungen und so. Und wir sind da sehr dankbar für. Und das hat wunderbar geklappt. Und ich habe auch immer allen Leuten erzählt, du, mach das so wie wir. Das klappt ganz wunderbar. Und meine Tochter und Pubertät, die macht das so gut. Und das ist so ein wunderbares Mädchen. Und das wird so eine tolle Frau. Und jetzt ist unser Sohn 11 und ich werde ganz leise und höre gerne zu, auch was ihr zu sagen habt, denn jedes Kind ist anders, jeder Mensch ist anders und wir merken, da kommen Herausforderungen auf uns zu. Aber das ist völlig egal, weil bei Gott ist das ja genauso. Wir fordern ihn auch manchmal heraus und trotzdem liebt er uns immer und trotzdem hat er immer was Gutes über uns zu sagen, zu uns zu sagen. Und ich vertraue darauf, dass auch heute ihr gesegnet werdet durch das Wort. Ich möchte anfangen mit einem kleinen Bericht, den ich euch mitgebracht habe. Ihr müsst jetzt euch vorstellen, es ist Nacht. Ein kleines Mädchen liegt im Bett und plötzlich stürmt ein Mann in ihr Zimmer hinein. In seiner rechten Hand hält er eine geschärfte Klinge und ohne jede Zurückhaltung legt er diese Klinge an den Hals des Mädchens. Die Augen des Mädchens öffnen sich weit, sie versucht zu schreien, schafft es aber nicht, bevor der kalte Stahl sich in ihre Luftröhre gebohrt hat. Sie brachte kein Wort raus, wehrte sich mit aller Kraft, der Mann musste das Mädchen krampfhaft festhalten, damit er sein Werk vollenden konnte. Und das klingt wie ein Albtraum. Das klingt schrecklich, das wollen wir nicht hören und ihr fragt euch zu Recht, warum in aller Welt fängt der eine Predigt so an? Und was haben meine Pastoren sich dabei gedacht, den einzuladen? Aber ich möchte euch ein kleines Detail verraten, was ich vorher verschwiegen habe. Und zwar, der Mann, der in jener Nacht in dieses Zimmer stürmte, hatte einen weißen Kittel an. Und auf einmal mit dieser kleinen Information ändert sich im Nachhinein die gesamte Geschichte. Das Gefühl, was wir haben, ändert sich. Ihr mögt mich auch schon wieder ein bisschen mehr. Auf einmal im Nachhinein gehen wir das Ganze wieder durch und merken, okay, das Messer, was er hatte, war ein Skalpell. Das kleine Mädchen lag im Krankenhaus, hatte eine allergische Reaktion auf ein Medikament, das sie gekriegt hat, drohte zu ersticken. Der Arzt kam rein, konnte gerade noch einen Luftröhrenschnitt durchführen und eben dachtet ihr, dass ich euch das Ende dieses Lebens, dieses Mädchens beschreibe. Und dabei war es gerade der Anfang. Und wenn ihr es wissen wollt, in meiner Geschichte wächst dieses Mädchen auf, heiratet einen wunderbaren jungen Mann, kriegt 2 oder 3 Kinder und sie lebten glücklich bis an ihr Lebensende. Obwohl die Situation für dieses kleine Mädchen alles andere als schön war, alles andere als angenehm war. Es war auch schmerzhaft, aber es war doch wichtig und es war von kurzer Dauer. Und Gott sei Dank konnte der Arzt sein Werk vollenden. Gott sei Dank konnte er das tun, was er tun wollte, denn sonst wäre das Leben dieses Mädchens tatsächlich vorbei gewesen. Durch diese kleine Information, weißer Kittel, änderte sich auf einmal alles. Deine ganze Perspektive, deine Sicht, was ich gerade erzählt habe, änderte sich. Und der Titel meiner Predigt heute ist Die perfekte Perspektive. Ich habe noch einen. Der ist ähnlich schlimm, aber wir schaffen das. Stell dir vor, es ist ein besonderer Wahltag, deine Stimme zählt und hier sind ein paar Fakten über die 3 Kandidaten, die zur Wahl stehen. Kandidat A arbeitet oft mit korrupten Politikern zusammen, er konsultiert regelmäßig Astrologen, hat 2 Geliebte, ist Kettenraucher und trinkt 8 bis 10 Martinis pro Tag. Kandidat B ist bereits 2-mal aus dem Amt geflogen, schläft immer bis mittags, hat in der Schule Drogen konsumiert und trinkt jeden Abend fast 1 Liter Whisky. Kandidat C ist Kriegsveteran mit Auszeichnung, Vegetarier, raucht nicht, trinkt fast kein Alkohol und hatte noch nie eine außereheliche Affäre. Welchen Kandidaten würdest du mit diesen Informationen wählen? Braucht das nicht sagen, ich weiß es. Kandidat A war Franklin D. Roosevelt. Kandidat B war Winston Churchill und Kandidat C war Adolf Hitler. Das heißt, du hattest einige Informationen, du hattest ein bisschen Informationen über den Charakter, auch über die Leistungen des Kandidaten und konntest sie aus einem bestimmten Blickwinkel betrachten, aber eben nur aus diesem einen bestimmten Blickwinkel. Es war eine sehr selektive Perspektive und wir wissen gerade im Wahlkampf, da kriegen wir auch nur zu hören und zu sehen, was wir hören und sehen sollen. Mein Titel für heute ist die perfekte Perspektive und ich möchte anfangen mit 2. Korinther 4 und Verse 17 und 18. Denn unsere Bedrängnis, die schnell, vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare, denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Mein Titel ist Perfekte Perspektive und perfekt bedeutet vollendet oder ohne Einschränkung. Unsere Perspektive, unsere Sichtweise, wie die Dinge uns erscheinen, das, was sichtbar ist, ist immer unvollständig. Es ist nie die perfekte Perspektive. Wenn wir nur auf das sehen, was wir mit unseren natürlichen Augen sehen, ist unsere Perspektive immer selektiv. Sie ist nie vollkommen. Es ist nie vollständig Gottes Sicht der Dinge. Ich möchte reden über eine Perspektive auf dein Leben, auf deine Freunde, deine Gemeinde, deine ganze Weltanschauung, die wirklich alle Faktoren in Betracht zieht. Wir können nicht immer alles wissen, aber nicht nur das Sichtbare, auch das Unsichtbare, auch die Dinge, die wir vielleicht noch nicht wissen. Ich hatte letzten Sonntag meine erste, also wir sind in einer ähnlichen Situation, letzten Sonntag die erste Live-Predigt vor unserer Gemeinde seit 6 Monaten. Und ich habe darüber gesprochen, dass wir Frieden und Freude in Jesus haben können, egal was geschieht. Egal wie die Umstände sind, ob sie suboptimal sind für die Gemeinde im persönlichen Leben, wie es in der Welt aussieht, was alles in den Nachrichten kommt. Wir können im Glauben an Gott, im Glauben an sein Wort. Wir können in allem Überwinder sein und wir können immer glücklich und immer fröhlich sein, egal was passiert. Amen. Zu Hause ist ein bisschen weiter weg, ihr müsst ein bisschen lauter. Okay, gut. Aber ist dir schon mal aufgefallen, dass das für manche total schwierig ist? Also man, Prediger sagt das vorne und man sagt Amen und dann gibt es, und ihr kennt das alle, es gibt Leute, denen scheint das total einfach zu fallen. Egal was passiert, die sind immer fröhlich, die sind immer, alles ist immer super und die achten auf das Positive und das ist, ach, das geht doch vorbei und denen fällt das, die sind einfach positive Typen. Und dann gibt es andere Leute, denen fällt es total schwer. sind oft auch von Natur aus so Grübler und Grummler und so. Jeder ist ja ein bisschen anders. Aber wir haben einfach Leute im Natürlichen und im Geistlichen. Denen fällt das manchmal total einfach und manchmal total schwer. Und was ist da jetzt der Grund? Wo ist der Unterschied zwischen den beiden? Können die einen das nur besser und die anderen nicht? Oder was ist da der Unterschied? Und ich glaube, dass der Unterschied die Sichtweise ist. Wo sie hingucken und was sie in Betracht ziehen. Der Apostel Paulus hatte viele Herausforderungen. Und ich möchte behaupten, dass seine Herausforderungen wahrscheinlich ein bisschen größer waren als unsere. Das soll das nicht kleinreden, aber wir gehen nachher die Liste durch. Ihr könnt ja dann sagen, wie sehr ihr euch damit identifizieren könnt. Aber trotzdem hat er es geschafft, einen Brief zu schreiben, aus dem Gefängnis übrigens, den Philipperbrief, wo er den Gläubigen sagt, freut euch im Herrn alle Zeit. Und falls ihr das nicht verstanden habt, sage ich es auch nochmal. Freut euch. Freut euch in dem Herrn und abermals sage ich, freut euch. Und das konnte er nun sagen im Gefängnis, und Gefängnis war jetzt damals nicht so angenehm. Er konnte das schreiben, er konnte das sagen. Warum? Weil er wusste, dass es nicht nur das ist, was vor Augen ist, sondern dass es eine übernatürliche, eine geistliche Wahrheit gibt, dass es eine Sichtweise auf das Leben gibt, auf unsere Erlebnisse, auf unsere Freunde, auf unseren Partner, auf unsere Gemeinde, die es uns möglich macht, uns immer zu freuen. Fröhlich zu sein, immer gute Dinge darüber zu sprechen, immer positiv zu sein. Es geht und es funktioniert. Die Frage ist nur, wo gucken wir hin und was ziehen wir in Betracht? Und wenn du jetzt einen Schlüssel hättest, der das schlagartig ändern kann, wenn du wirklich sagst, okay, gib mir doch einfach was, wo ich weiß, wenn sich das ändert, dann bin ich auch so ein Typ. Würdest du das nicht haben wollen? Gut, dass du eingeschaltet hast. Sehr gut. Also kannst jetzt gleich schon mal Daumen hoch, weil das wird richtig gut. Pass auf. Also, das ist so ein Pastorending, das haben wir uns angewöhnt. Wir haben immer viel Amen in unserer Predigt gehabt. Neuerdings muss man auch Abonnent werden, Glocke klicken und einen Daumen hoch machen. Das ist jetzt halt so. Aber ich möchte mir einfach drei Punkte mit euch anschauen, die uns zeigen, wie die Apostel das geschafft haben, wie die ersten Christen es geschafft haben, trotz aller Widrigkeiten, trotz Verfolgung, auch teilweise Tod in ihrer Mitte, trotzdem mit Freude ihren Lauf zu vollenden, Gottes Willen für ihr Leben zu erfüllen. Wie sie das geschafft haben, mit Freude, mit Frieden in ihrem Herzen, egal was kommt. Und der erste Punkt ist, sie wussten, dass ihre Lebensspanne auf der Erde eine recht kurze Zeit ist, verglichen mit der Ewigkeit. Sie wussten, dass da alles, was hier passiert, verglichen mit der Ewigkeit, extrem kurz ist. In Römer Kapitel 8, Verse 16 und 18. Römer Kapitel 8, Verse 16 und 18. Ich weiß, ihr zu Hause schlagt noch fleißig auf. Ich gebe euch kurz Zeit. Römer 8, 16, ach nee, ihr seid ja Internet, also neuen Tab öffnen, kurz zur Online-Bibel und dann seid ihr da. Römer 8, 16 bis 18, der Geist selbst bezeugt es uns in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Kinder sind, sind wir auch Erben, Erben Gottes und Miterben in Christus. Dazu gehört allerdings, dass wir jetzt mit ihm leiden. Dann werden wir auch an seiner Herrlichkeit teilhaben. Im Übrigen meine ich, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, wenn wir an die Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar machen und an der er uns teilhaben lassen wird. Das heißt, hier sehen wir wieder diese bestimmte Perspektive, die Paulus hatte, die Apostel hatten, die ersten Christen hatten, die all diese Riesenprobleme, all diese großen Herausforderungen, die sie hatten, ganz, ganz klein erschienen ließen. Diese Perspektive nennt sich Ewigkeit. Sie hatten eine Ewigkeitsperspektive. Wie kommt es denn, dass wir, obwohl wir wissen, dass der Arzt eine Nadel nehmen wird und in unsere Vene rammen wird, um Blut aus unserem Körper zu entfernen, wir trotzdem hingehen? Weil wir wissen, dass es kurz ist. Wir erklären das unseren Kindern. Wenn unsere Kinder Zahnarzt oder Blut abnehmen, was sagen wir unseren Kindern? Geht ganz schnell. Das ist doch... Dann kommt da noch so ein Satz manchmal wie Augen zu und durch. Zähne zusammenbeißen ist beim Zahnarzt ein bisschen schwer. Aber ansonsten, wir versuchen das unseren Kindern kleiner zu machen in ihrem Kopf, indem wir sagen, du, das ist unangenehm, aber das geht super schnell. Das geht zack und vorbei ist es. Du schaffst das. Das heißt, wir versuchen eigentlich schon anderen Leuten hier in unserem Maß so eine kleine Perspektive zu geben. Ey, guck doch mal, verglichen mit deinem Leben, verglichen damit, was du noch alles vor dir hast, ist doch so ein kleiner Piece, ist doch gar nichts. Die Apostel hatten das genauso, nur eben mit der Ewigkeit. Die wussten, egal was ihnen jetzt passiert, egal welche Schwierigkeiten auf sie zukommen, verglichen mit der Herrlichkeit, die uns erwartet und mit der Herrlichkeit, die wir jetzt schon vorkosten dürfen, ist das doch überhaupt nichts. Dein Leben dreht sich nicht um Blut abnehmen. Das ist ein Ding auf dem Kalender und vielleicht magst du es nicht und vielleicht willst du nicht so gerne hin und das ist, aber es besetzt nicht deinen Kopf. Du kannst nicht mehr schlafen deswegen. Du bist, warum? Ist doch gleich vorbei. Und so ist es mit Leiden in diesem Leben. Leiden in diesem Leben ist eine Ablenkung. Es ist nicht schön, es ist nicht angenehm, aber es geht schnell. Auch wenn es uns manchmal nicht so vorkommt. Und jetzt höre ich schon, okay Alex, wie kannst du das behaupten? Es gibt so viele Menschen, die so schwer leiden in dieser Zeit. Wie kannst du sowas sagen wie, das geht doch schnell und das ist nur kurz und das ist doch eine Ablenkung. Denk dran, wir reden über die Ewigkeit. Verglichen mit der Ewigkeit ist es tatsächlich nichts. Wenn wir diese Perspektive haben, wenn wir es aus dieser Ewigkeitsperspektive betrachten und nicht nur diese Dinge anschauen, die direkt vor uns liegen, die wir direkt jetzt gerade sehen, die versuchen unser Denken zu besetzen, die versuchen völlig unsere Aufmerksamkeit einzunehmen, wenn wir nicht nur darauf achten, sondern wenn wir viel mehr in Betracht ziehen, eine perfekte Perspektive bekommen, eine allumfassende, dann wissen wir, auch wenn unsere Probleme real sind, auch wenn das Glaube verleugnet ja nicht die Probleme. Glaube leugnet, dass die Probleme das letzte Wort haben werden. Das heißt, wenn wir diesen Blickwinkel haben, gleich zuallererst, wenn wir Gottes Perspektive haben, es wird eine Zeit geben, wo ich darüber lache. Wenn du das von vornherein weißt, in deiner Situation, egal wie schwer sie ist, egal wie schmerzhaft sie ist, wenn du von vornherein weißt, die Zeit wird kommen, wo das vorbei ist und wo ich darüber lachen werde. Und wenn mich jemand daran erinnert, werde ich krampfhaft in meinem Kopf versuchen, überhaupt darüber nachzudenken, wie das denn war. Dann fällt es dir schon viel leichter. Du hast nämlich auf einmal Hoffnung. Du hast etwas, worauf du schauen kannst, was über dem liegt, was du gerade durchmachst. Was über dem liegt, was der Arzt gerade gesagt hat. Was über dem liegt, was dein Chef dir gerade gesagt hat. Oder dein Bankauszug. Du hast etwas, was weit darüber hinaus liegt, weil du eben nicht nur das siehst, was vor Augen ist. Du schaust auf das Unsichtbare, du schaust es aus der Ewigkeitsperspektive an. Das zweite ist, die Apostel wussten, dass der Herr sie befreien würde. 2. Korinther 1 und die Verse 8 bis 10. Da heißt es, denn wir wollen euch Brüder nicht in Unkenntnis lassen über unsere Bedrängnis, die uns in der Provinz Asia widerfahren ist. Also er macht da gar kein Hehl draus. Also er ist jetzt nicht der Glaubensprediger, der sagt, pass auf, wenn ich jetzt mein Newsletter schreibe hier an meine Partner, dann erzähle ich denen nicht, was alles schwer ist, weil dann denken die nachher noch, ich habe keinen Glauben. Nee, der sagt, du, das erzählen wir dir sehr gerne. Wir sagen dir, da war nicht nur Bedrängnis, sondern dass wir übermäßig schwer zu tragen hatten, über unser Vermögen hinaus, sodass wir selbst am Leben verzweifelten. Ja, wir hatten in uns selbst schon das Todesurteil, damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Er hat uns dann auch aus solcher Todesgefahr gerettet und rettet uns noch. Und wir hoffen, das in der Bibel heißt das erwarten, dass er uns auch weiterhin erretten wird. Was für ein kraftvolles Bekenntnis. Jesus hat uns errettet. Und ich weiß, dass wir das in der Gemeinde, wir Christen, wir Gläubigen an Jesus, wir können das sagen. Wir können sagen, Jesus hat mich gerettet. Aber kannst du auch freudig sagen, und er rettet mich immer noch. Und er wird mich auch noch weiterhin retten. Das heißt, es gibt diese Dinge, diese Situation, da sind wir halt nun mal gerade drin. Aber die Frage ist, gibt es einen danach? Kann uns der Herr daraus erretten? Will der Herr uns daraus erretten? Und Paulus wusste, ja, das will er. Und wir reden hier wirklich nicht von irgendjemandem, der irgendein abgehobenes, super behütetes Leben geführt hat. Paulus beschreibt in dem gleichen Brief, im 2. Korintherbrief in Kapitel 11, was er alles durchgemacht hat. Und jetzt pass auf, wir lesen das, ich lese es kurz vor, aus 2. Korinther 11. Und dann kannst du ja gucken, ob du dich damit identifizieren kannst oder ob auf einmal das alles gar nicht so schlimm ist, was du da durchmachst. Pass auf. Ich bin mit Ruten geschlagen, einmal gesteinigt worden, dreimal habe ich, also einmal gesteinigt ist schon zweimal mehr als ich. Ich bin noch nie gesteinigt worden. Ich habe Schiffbruch erlitten, einen Tag und eine Nacht habe ich in der Tiefe zugebracht. Ich bin oftmals auf Reisen gewesen, in Gefahren, auf Flüssen, in Gefahren durch Räuber, in Gefahren vom eigenen Volk, in Gefahren von Heiden, in Gefahren in der Stadt, in Gefahren in der Wüste, in Gefahren auf dem Meer, in Gefahren unter falschen Brüdern, in Arbeit und Mühe, oftmals in Nachtwachen, in Hunger und Durst, in Fasten, Kälte, Blöße. Ich kenne einen Pastor, der hat erzählt, dass er am liebsten in seinem Büro an der Tür ein Schild haben möchte, wo drauf steht: Ist dein Problem schlimmer als 2. Korinther 11, dann darfst du eintreten. Ich weiß zwar nicht, wie pastoral das ist, aber mir gefällt's. Wir sehen hier einige Situationen, die Paulus durchgemacht hat. Die Bibel nennt das Leiden um Jesu Willen. Das sind gewisse Dinge, da hat Jesus gesagt, die werden einfach passieren. Die sind mir passiert, die werden euch passieren. Aber dann gibt es da auch andere Dinge, das waren einfach Angriffe vom Feind. Das waren dämonische Angriffe, das waren Dinge, der Teufel wollte es ihm einfach schwer machen. Und er wusste, obwohl er über seine Kraft hinaus versucht war, sogar schon in sich selbst verzweifelte. Aber weißt du was, du darfst in dir selbst verzweifeln. Denn du bist nicht in dir selbst, du bist in Christus. Und in Christus kannst du gar nicht verzweifeln. In Christus bist du mehr als ein Überwinder. Und da an diesen Punkt kam sie. Sie kam an diesen Punkt, wo er gesagt hat, aber wir haben unser Vertrauen auch nicht an uns selbst gesetzt, sondern in den Gott, der sogar die Toten auferweckt. Und das alleine. Wenn du weißt, dass du dem Gott dienst und dass der Gott dein Vater ist, der die Toten auferweckt? Kann Gott meine Situation retten? Okay, Gott kann die Toten auferwecken. Das beantwortet die Frage eigentlich. Aber trotzdem, Paulus, er und seine Gefährten sind tatsächlich an diesen Punkt gekommen, wo sie dachten, das war's jetzt. Hier kommen wir aus eigener Kraft nie wieder raus. Wir sind echt am Ende von unserem Latein oder Griechisch. Und vielleicht bist du auch irgendwann am Ende. Und wir sagen das manchmal so flapsig, ne? Wenn dann einer sagt, ach, ich bin am Ende meiner Kräfte, dann kommt so ein Spruch, gut, dann kannst du ja jetzt auf die Kraft Gottes zählen. Haha. Und wir mögen diese Sprüche nicht mehr, weil sie vielleicht ein bisschen ausgelutscht sind, aber die stimmen immer noch. Wenn du nicht mehr weißt, wie es weitergeht, Gott weiß, wie es weitergeht. Und wenn du es aus seiner Perspektive siehst, wenn du weißt, da gibt's noch was danach, sowieso, das hat er verheißen, egal was passiert hier auf der Welt, es wird einen danach geben und du wirst drüber lachen. Und wenn du weißt, dass der Jesus, der dich errettet hat, dich immer noch errettet und dich auch noch weiterhin erretten wird, auch aus diesen Situationen, dann fällt dir das viel leichter, deine Hände zu heben, auf den Herrn zu schauen, ihn anzubeten, ihm zu danken für all das, was er in deinem Leben Gutes tut. Ich mag das, was euer Pastor sagt. Ich habe angefangen, meinem Sohn, gestern Abend, ich habe es gerade gestern Abend meinem Sohn gesagt, ich sage, weißt du, Gott ist schuld an allem Guten in unserem Leben. Also ihr habt schon angefangen, ne? Mein Sohn wird dann irgendwann. Aber das ist das, was wir hier nämlich sehen. Er schaute nicht auf sich selbst. Paulus schaute nicht auf sich selbst. Er hat ganz klar gesagt, du, wenn es an mir gelegen hätte, ich war dann, also ich predige meistens auf Englisch, wenn ich hin und wieder ins Englisch reinrutsche, sorry. Ich versuche, das heißt, ich entschuldige mich in aller Form. Paulus erledigt ist das Wort. Paulus sagte, ich wäre erledigt gewesen. Ich wusste, da gab's keinen Raus mehr. Und wie oft sind wir in Situationen, wo wir sagen, ey, ich habe jetzt echt keine Ahnung. Und dann betest du 5 Stunden in Sprachen und hast immer noch keine Ahnung. Und dann merkst du, okay, aber jetzt irgendwann müsste doch mal was kommen. Und dann so irgendwann kommt dann, wo du, okay, vielleicht ist das jetzt wirklich die Situation, wo es keinen Ausweg gibt. Das ist das, was der Teufel immer erzählen will. Ne? Das ist du bist jetzt der, wo, das ist jetzt ein ganz besonderes, das ist so ein spezial gelagerter Sonderfall. Das war übrigens eine Drei-Fragezeichen-Referenz. Das ist etwas, wo ihr überhaupt nicht, da kommst du jetzt nicht raus. Und ich finde es total interessant, dass die Bibel sogar sagt, dass wir dem Teufel im Glauben widerstehen sollen und in dem Wissen, dass alle anderen um uns herum genau das gleiche Problem haben. Dass alle Brüder auf der ganzen Welt genauso angegriffen werden. Das heißt, dieses ganze, ja, aber das hier, dieses eine, das ist jetzt wirklich, nee, das bist du. Du bist am Ende und du weißt gerade nicht, was du machen sollst. Schau auf ihn. In Hebräer 12, Verse 1 und 2 heißt es, da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, also so viele Leute, von denen wir im Wort Gottes lesen, aber auch gute Bücher von großen Männern Gottes, ist übrigens ein super Buch von Andrew Womack, also würde ich mir auf jeden Fall besorgen. So viele tolle Dinge, so viele Zeugen, die uns sagen, du, Gott trägt uns da durch, Gott macht uns zu Überwindern, Gott macht uns zu Siegern in der Situation, die unseren Glauben aufbauen, die uns das Wort Gottes bringen. Da wir solch eine Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete. Und er setzte sich zur Rechten des Thrones Gottes. Es ist super interessant hier im Griechischen. Das heißt nämlich wörtlich, lasst uns wegschauen auf Jesus. Lasst uns wegschauen auf Jesus. Das heißt, die Bibel sagt ganz klar, du musst von etwas wegschauen, um zu ihm hinschauen zu können. Das ist die Perspektive, die perfekte, die vollkommene Perspektive, die wir haben sollen. Dass wir auf ihn schauen, dass wir alles, wo wir mit unserem Latein am Ende sind, aber auch am besten schon vorher, zu ihm bringen und sagen, ich schaue auf dich. Ich schaue auf dich. Du bist sowieso der Anfänger und Vollender meines Glaubens. Glauben funktioniert ohne Jesus nicht, weil er derjenige ist, in den wir unseren Glauben setzen. Leute fragen dann immer, ja, so wie du redest, braucht man doch Jesus gar nicht. Ohne den funktioniert das gar nicht. Er ist der Anfänger und er ist der Vollender unseres Glaubens. Aber es heißt ja, dass wenn wir auf ihn hinschauen, dann haben wir diese Freude und dann können wir mit dieser Ausdauer laufen, egal was auf uns zukommt. Paulus brachte all seine Probleme, all seine Schwachheiten immer zum Herrn Jesus. Er verleugnete die nicht, er sagte, hier, Herr, hier sind sie. Und Herr sagt, meine Gnade ist mächtig in dir. Und das ist sie auch in dir. Er hat dich befreit, er will dich immer noch befreien und er will dich auch weiterhin befreien. Paulus hat das geglaubt. Und aus diesem Grund konnten ihm auch seine Umstände nie stoppen. Wenn du in der Bibel siehst, sie konnten ihn behindern. Sie haben manchmal ein paar Dinge ein bisschen verzögert. Aber der Teufel konnte ihn nicht stoppen. Perspektive ist total wichtig. In deinem Leben mit Jesus, in deinem Lauf für Gott, aber eben auch untereinander, miteinander. In unserer Ehe, mit unseren Freunden, mit unseren Geschwistern, auch zwischen Gemeinden, auch zwischen Pastoren. Die Perspektiven, die wir haben, die Sichtweisen, die wir haben, zum Beispiel, wenn wir irgendwelche Probleme haben oder Meinungsverschiedenheiten oder so, meistens, vielleicht nicht immer, meistens handelt es sich um ein Problem der Perspektive. Der andere betrachtet eine Situation auf die Weise, wir betrachten eine Situation auf die Weise und jetzt ärgern wir uns die ganze Zeit und versuchen rauszufinden, wer jetzt Recht hat. Wer liegt jetzt hier richtig? Also im Grunde genauso wie die Jünger bei Jesus. Und ganz oft sagt Jesus, naja, so ziemlich, also ihr habt jetzt beide nicht wirklich recht. Und es gibt bestimmte Sichtweisen vielleicht, die so teilweise stimmen, aber sie sind nicht wirklich die einzig wahre, richtige Sichtweise. Denn wer die einzig wahre, richtige Sichtweise haben will, der muss auf mich hören. Denken wir. Also dich oder... Ich habe euch zwei Bilder mitgebracht. Das eine ist das da. Wir sehen eine Zahl auf dem Boden. Wir sehen auf der einen Seite jemanden, der festen Überzeugung ist, dass er genau weiß, was da auf dem Boden steht. Wir sehen auf der anderen Seite jemanden, der festen Überzeugung ist, er weiß genau, was auf diesem Boden steht. Und aus ihrer Perspektive haben beide recht. Versteht mich nicht falsch. Ich versuche hier nicht Beliebigkeit zu predigen. Irgendjemand hat da entweder eine 6 oder eine 9 auf den Boden gemalt. Also es kann nicht sein, was wir auch immer wollen, sondern entweder ist es eine 6 oder es ist eine 9. Aber wir wissen, wir haben nicht genügend Informationen, um zu sagen, was es ist. Und ganz oft sind wir in diesen Situationen, wo wir einfach noch nicht alle Infos haben. Wir hören irgendwas und auf einmal machen wir uns unsere Meinung über den anderen und aufgrund derer reden wir, aufgrund derer argumentieren wir und dann gibt's Streit und alles Mögliche. Und dabei hat der andere vielleicht aus seiner Perspektive genauso recht. Es passiert ganz oft, es passiert auch oft unter Gemeinden oder Christen. Und ich habe euch noch ein Bild mitgebracht. Ich sage immer so schön, ich habe es euch mitgebracht. Das hätte gar nichts gebracht, wenn das nicht so schön an die Wand geworfen wird. Wenn man zum Beispiel mein Bruder Hagin, Kenneth Hagin, wurde ja schon erwähnt. Kenneth Hagin hat immer gesagt, Wahrheit ist wie ein Berg. Und je nachdem, von welcher Seite du diese Wahrheit erklimmst, so sieht deine Perspektive dann aus. Das ist deine Sicht. Wir Christen bekriegen uns immer ganz oft für irgendwelche Dinge oder irgendwelche Sichtweisen und dabei hat der eine einfach betrachtet die gleiche Wahrheit einfach nur aus einer bestimmten anderen Perspektive. Und das Faszinierende ist, dass wenn man jetzt guckt, wenn zwei Bergsteiger auf diesen Berg steigen, die gehen eigentlich beide in die entgegengesetzte Richtung. Wenn man mal guckt, der eine kommt von hier und geht nach da und der andere kommt von da und geht nach hier und es sieht eigentlich aus, als würden die gleich irgendwie gegeneinander, ne? Der eine geht die andere geht die müssen sich doch jetzt irgendwie konfrontieren. Aber denen geht's gar nicht darum. Denen geht's um den Berg. Denen geht's um die Wahrheit. Und irgendwann werden beide dort oben ankommen und werden ihren Selfie machen. Und so oft in unseren Beziehungen, unter Gemeinden, weigern wir uns einfach, die Perspektive des anderen zu sehen. Es ist immer irgendwie, ne, so wie wir das gerade denken. Und wir sind ja ganz toll. Also wir sind ja auch so gebildet. Und wir wissen ja auch mittlerweile, nee, ich habe schon über alles nachgedacht. Ich weiß, was du meinst, aber ich hier in dieser Situation weiß ich genau. Okay, vielleicht aber auch nicht. Darum ist das Wichtigste, dass genauso wie in unserem Leben, auch in unseren Beziehungen und auch in unserer Gemeinde Jesus im Mittelpunkt steht und sein Wort im Mittelpunkt steht. Denn wenn das immer unsere Blickrichtung ist und wenn das immer die Perspektive ist, aus der wir etwas betrachten, werden wir immer irgendwie wieder zusammenkommen. Wenn wir diese Perspektive auch haben. Wir schauen weg von all dem, was uns bedrückt. Wir schauen weg von all dem, was uns trennt und wir schauen hin auf Jesus. Und er hat uns gezeigt, wie wir das überwinden können. Das heißt nämlich, dass er das überwinden konnte. Er konnte das durchhalten, um der vor ihm liegenden Freude willen. Und das ist mein dritter Punkt. Die Apostel wussten, wofür sie das taten, was sie taten. Sie wussten, wofür sie lebten. Genauso wie Jesus wusste, warum er ans Kreuz geht. Das war kein Geheimnis. Ja, Vater, ich vertraue dir. Das ist schon irgendwie gut, sondern er wusste das. Er wusste, warum er das macht. Er wusste, da hinten liegt Freude. Und die Freude, die Jesus hatte, die Freude, aufgrund derer er das Kreuz erleiden konnte, warst du. Weil er wusste, wenn er am Kreuz sterben würde, wenn er deine Sünde ans Kreuz tragen würde, kann er wieder Gemeinschaft mit dir haben. Kannst du wieder zum himmlischen Vater kommen? Kannst du ein Kind Gottes werden? Das war diese Freude, das war das, worauf er sich gefreut hat. Und darum konnte er auch weiter am Kreuz bleiben. Darum hat er das durchgehalten, weil er sich so auf dich gefreut hat. Und wenn wir wissen, wofür wir leben, wenn wir wissen, warum wir das tun, was wir tun, wenn du dein Warum kennst, habe ich mal gehört irgendwo, dann geht es auch viel, viel leichter und du kannst viel freudiger durch die Sache durchgehen. 2. Korinther 4, ich habe es am Anfang gelesen, ich möchte jetzt nochmal Verse 14 bis 18 lesen. Da heißt es, da wir wissen, dass der, welcher den Herrn Jesus auferweckt hat, auch uns durch Jesus auferwecken und zusammen mit euch vor sich stellen wird. Denn es geschieht alles um euretwillen, damit die zunehmende Gnade durch die vielen den Dank überfließen lasse zur Ehre Gottes. Vorübergehende Bedrängnis und ewige Herrlichkeit. Darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Denn unsere Bedrängnis, die schnell, vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Paulus wusste, warum er die Dinge durchlitt. Er hat gesagt, all das, all diese Bedrängnis, all das, was ich hier auf mich nehme, geschieht um euretwillen. Für euch mache ich das. Gottes Ruf auf dem Leben von Paulus war, ihnen zu predigen, sie zu lehren. Und manchmal gab es da auf dem Weg Bedrängnisse. Und er sagte, aber ich weiß, warum ich das mache. Ich weiß, warum ich das mache. Ich hab das im Blick. Teil meiner Perspektive ist immer das Warum. Ich weiß, warum ich das gerade tue, was ich tue. Und darum konnte er auch wieder in seinem fröhlichen Brief an die Philipper schreiben, dass er wusste, wie es ist, wenn man arm ist. Und er wusste, wie es ist, wenn man reich ist. Und er wusste, wie es ist, wenn man satt war. Und er wusste auch, was es ist, zu hungern. Und er wusste, was es ist, Überfluss zu haben. Und er wusste, was es ist, Mangel zu leiden. Und dann sagte er, denn ich kann alles durch den, der mich mächtig macht. Christus. Christus gibt mir die Kraft dafür, egal was kommt. Du kannst alles. Du vermagst alles durch den, der dich kräftig macht, der dich stärkt. Christus. Wenn du weißt, wem du dienst, wenn du weißt, für wen du lebst, wenn du weißt, wofür du lebst, dann kannst du glücklich sein, du kannst fröhlich sein, auch wenn schwierige Situationen kommen. Denn auf einmal haben die einen Sinn. Auf einmal findest du einen Sinn da drin oder du kannst sie nutzen für dich, weil du weißt, wofür du lebst. Lass uns unser Leben aus einer perfekten, aus einer umfassenden Perspektive betrachten, aus Gottes Perspektive. Eine Perspektive, die alle Faktoren in Betracht zieht, nicht nur das Sichtbare, auch das Unsichtbare, all die Verheißungen, die Gott uns in seinem Wort gegeben hat. Der Herr ist mit dir, auch wenn du es nicht fühlst, auch wenn du es nicht sehen kannst vielleicht manchmal. Du kannst alles durch Christus, der dich mächtig macht. Seine Engel umgeben dich, du bist nie allein. Und ich möchte schließen mit einer Geschichte aus 2. Könige 6. Da lesen wir von dem Propheten Elisa und wir lesen, dass seine Stadt umlagert ist und dass alle, inklusive Elisas Diener, den Kopf verlieren und sagen, das war's jetzt. Ne? Wieder die gleiche Situation. Wir sind am Ende. Das war's. Hier kommen wir nicht mehr raus. Und Elisa ist ganz ruhig und sagt, fürchte dich nicht. Warum das denn? Wieso siehst du das denn nicht? Und er, ja, aber die bei uns sind, sind zahlreicher als die bei denen sind. Und der Knecht sagte, aber wie denn? Elisa betete für seinen Knecht und er sagt, Herr, lass seine Augen geöffnet werden. Und seine Augen wurden geöffnet und er sah eine Armee aus feurigen Streitwagen rings um sie rum. Wir müssen das, was Gott uns verheißen hat, mit in Betracht ziehen. Wir können nicht einfach nur auf die Dinge schauen, die wir mit unseren natürlichen Augen sehen. Wenn wir nur das sehen, dann wird das wirklich ein bisschen schwer. Aber wenn wir auf Gott schauen, wenn wir auf Jesus schauen, wenn wir das Ganze aus der Ewigkeitsperspektive betrachten, wenn wir wissen, dass er uns weiterhin rettet und wenn wir wissen, wofür und für wen wir leben, dann wissen wir, dass wir nie alleine sind. Dann wissen wir, dass wir alles können durch Christus, der uns mächtig macht. Wir wissen, dass die bei uns sind, zahlreicher sind als die gegen uns sind. Das heißt, bekomme diese Sichtweise. Fang an, dein Leben so zu sehen. Fang an, deine Gemeinde so zu sehen. Fang an, dein Partner so zu sehen, deine Familie, deine Geschwister. Aus dieser Perspektive, aus Gottes Perspektive. Und es wird dir viel leichter fallen, ein fröhliches, ein schönes, ein erfülltes Leben, ein, und das ist viel wichtiger, fruchtbringendes Leben, das den Vater verherrlicht. Es wird dir viel einfacher fallen, aus seiner Perspektive, aus der perfekten Perspektive. Ich möchte zuerst beten für dich, wenn du irgendwas gehört hast, wenn du an eine Situation gedacht hast, in der du bist und du hast gesagt, ja, stimmt, ich bin in so einer Situation und ich weiß ja hier, Gott kann alles. Aber so, wenn ich ganz ehrlich bin, ich bete anders, ich habe aufgehört dafür zu danken, ich bin mir da jetzt so nicht mehr sicher, ich habe das so ein bisschen fallen lassen. Dann heb das wieder auf. Und ich will für dich beten, dass du ganz neu und ganz frisch diese Perspektive bekommst. Dass egal in welcher Situation du bist, du weißt, die Zeit wird kommen, da lachst du drüber. Die Zeit wird kommen, Jesus ist dein Befreier. Du kannst alles durch den, der dich mächtig macht. Und dass er Sinn geben. Er will dir Sinn geben in deinem Leben, dass du diesen Sinn siehst und wo auch immer du gerade drin bist. Gott wird das benutzen. Das wird gut werden. Und zuerst möchte ich für dich beten. Vater, ich danke dir für jeden, der dies nun gehört hat, der dies sieht. Und ich danke dir, dass du sie angesprochen hast. Danke, Heiliger Geist, dass du dass du den Finger da drauf gelegt hast, dass du es ihnen gezeigt hast. Und ich bete für sie, ich danke dir für deinen Geist der Weisheit und der Offenbarung. Und ich bete für sie, dass sie erkennen, wie groß die Kraft ist, die in ihnen wirkt. Die gleiche Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, wirkt in ihnen. Der gleiche Geist, der Jesus lebendig gemacht hat. Du bist der Gott, der die Toten lebendig macht. Und auch wenn sie vielleicht in sich selbst verzweifelt sind und nicht genau wissen, wie sie da wieder rauskommen. Ich danke dir, dass du bei ihnen bist. Dass die, die für sie sind, mehr sind als die, die gegen sie sind. Und dass du ihnen neuen Wind geben wirst durch deinen Heiligen Geist. Dass sie das Ganze neu angehen können, neu auf dich schauen können. Und du bist der Anfänger und Vollender ihres Glaubens. Und dies ist der Sieg, der die Welt schon überwunden hat, unser Glaube. Wir danken dir dafür. Danke, Herr Jesus, in Jesu Namen. Amen. Amen. Und vielleicht siehst du das jetzt oder hörst das und fragst dich, okay, das klingt ja fast so, als wäre Glaube gar nichts Trockenes und als wäre Glaube tatsächlich was mit mir zu tun hat und als kann man diesen Jesus tatsächlich erfahren. Denn Alex, so wie ich dich habe reden hören, redest du so, als könnte man Jesus tatsächlich kennenlernen. Als würde er hier so in der ersten Reihe sitzen und du hältst gerade irgendeine Laudatio über ihn und kriegst gleich einen Preis hier vorne. So irgendwie wirkt das so real. Der Grund warum ist, weil er real ist. Jesus lebt. Er ist gestorben für dich. Er ist gestorben für mich, damit meine Sünde vergeben werden kann, damit ich wieder zum himmlischen Vater kommen kann. Und er ist auferstanden und er lebt. Und er hat gesagt, weil ich lebe, sollst du auch leben. Das heißt, Jesus hat ein Leben für dich, was vielleicht nicht immer das Einfachste ist, aber was immer das Freudigste ist. Er will dir Freude geben, er will dir Frieden geben. Eine Freude, ein Frieden, eine Erfüllung, die du nur bekommen kannst bei ihm. Ich sage immer gerne, jedes Herz hat ein Loch in der Form von Gott. Und der Einzige, der es füllen kann, ist er. Und das möchte ich dir heute anbieten, dazu möchte ich dich heute einladen, dass du durch Jesus wieder zu deinem himmlischen Vater kommst. Die Bibel sagt, wenn du Jesus annimmst, wirst du ein Kind Gottes werden. Und glaub mir, es gibt nichts Besseres. Und ich würde dich gerne einladen und in der Bibel gab es mehrere Leute, die dann immer gefragt haben, ja, aber wie mache ich denn das und was muss man denn jetzt machen? Und das ist das Wunderbare. Du musst weder Mitglied einer Kirche werden, das ist gut, aber das musst du nicht. Du musst auch nicht irgendwie ein langes Dokument unterschreiben mit all den Regeln, die du ab jetzt befolgen wirst. Das ist gar nicht der Punkt. Du darfst Jesus kennenlernen. Du darfst Jesus treffen, du darfst deinen Herrn und Erlöser kennenlernen, in deinem Leben ganz real. Und er hat gesagt, alles, was du dafür tun musst, ist zu mir kommen, mich annehmen, dein Glauben an mich setzen. Das tun, was ich vorgelesen habe, wegschauen, dich wegdrehen von all dem anderen und auf ihn schauen und sagen, danke Herr, ich glaube, du bist für mich gestorben, ich glaube, dass du auferstanden bist, sei mein Herr. Und du nimmst ihn auf in dein Herz und du wirst ein Kind Gottes werden. Und da möchte ich auch mit dir beten und das ist was ganz Einfaches. Ich bete dir das einfach vor und du betest das nach. Es ist ein ganz einfaches Gebet und vielleicht ist es komisch für dich, weil du vielleicht lange nicht mehr gebetet hast oder vielleicht noch nie gebetet hast, aber du merkst das gerade in deinem Herzen, ich will das machen. Und du hast es ja super einfach gerade, da guckt dich keiner an, außer vielleicht der dich eingeladen hat, um den Gottesdienst zu gucken, aber der guckt jetzt auch schnell weg. Wir beten jetzt einfach zusammen und du betest einfach mit. Und wir beten und wir sagen, danke, Herr Jesus, du kannst es einfach nachsprechen, danke, Herr Jesus, dass du für meine Sünden am Kreuz gestorben bist. Du bist auferstanden und du lebst. Ich möchte dich heute annehmen und ich möchte, dass du mein Herr bist. Ich danke dir, dass ich ein Kind Gottes bin, dass ich neu gemacht bin. Und dass du ein tolles, neues Leben für mich hast. In Jesu Namen. Amen. Amen. Preis dem Herrn. Wir freuen uns so sehr, wenn du das mit uns gebetet hast. Das ist so wunderbar. Das ist so gut. Und das nächste, was super wichtig ist, ist, dass du dir ganz viele Leute suchst, die genau das gemacht haben, was du gemacht hast und die dir helfen in diesem wunderbaren, schönen, freudigen, neuen Leben. Und wenn du hier gerade guckst, dann weißt du ja auch schon, wo du solche Leute findest. Vielen Dank, dass du zugeschaut hast. Gott segne euch alle.
Liebe Hörerin, lieber Hörer. Mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott-Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.